offensichtlich mit dem Blick in den Spiegel habe ich den Anforderungen der Gesellschaft an die Optik einer Frau nicht entsprochen. Und das hat natürlich viel mit mir gemacht, dass ich mich lange nicht getraut habe, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich bin losgelaufen mit einer guten Portion Grundmut, aber eben auch mit einer gehörigen Portion Schiss. Aber das hat sich irgendwie die Waage gehalten und hat einfach gut funktioniert. Das Glück ist auf der Seite der Naiven. Das ist einfach so. Dann habe ich mir ein rundes Zelt, also ein Tipi, gekauft und habe das dort aufgebaut. Und von Sekunde eins an kommen die Leute vorbei und finden es zauberschön. Und gleichzeitig sind sie immer total irritiert, wenn ich sage, dass ich Dauercamperin bin mit dem Zelt, weil das halt eben nach wie vor relativ untypisch ist. Das da draußen, das gehört uns allen.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und ich habe heute in dieser Folge ein Gespräch für dich, das so richtig Mut macht, Lust macht, aufzubrechen. Zu kleinen Abenteuern, aber auch in die große, weite Welt. Zu Gast ist heute Antje Prütz. Großartig Antje, so heißt ihr Blog und so nennt sie sich auch auf Instagram. Antje hat eine sehr spannende persönliche Geschichte, die sie uns natürlich heute erzählen wird. Sie liebt die Hängematte, genau wie ich, und deshalb sprechen wir natürlich auch über das Übernachten in der Hängematte. Wir werden erfahren, wie Antje diese Liebe entdeckte. Wir werden auch erfahren, wo der allererste Hängematten-Trail der Welt liegt und wie es da so ist. Wir hören von der Ostsee, von St. Peter-Ording, von der Lüneburger Heide, von den Alpen, von Grönland, Indien, Brasilien und Feuerland. Antje erzählt aber auch davon, wie schwierig es war, überhaupt ihren eigenen Weg zu finden, sich zu lösen von den Zuschreibungen und Erwartungen, die ihr Umfeld sehr lange an sie hatte. Antje entsprach äußerlich nie dem, was von der Gesellschaft als sportlich gesehen wird. Sie ist seit ihrer Kindheit, wie sie es selbst beschreibt, stark übergewichtig. Auch was ihr Naturell betrifft, fühlte sie sich lange Zeit nicht richtig. Aber Antje kann das alles viel besser in Worte fassen als ich. Und deshalb gehen wir gleich rein in das Gespräch. Wir atmen aber vorher noch einmal kurz durch. Wenn du Ideen suchst für Touren in den Bergen, Streckenbeschreibungen, Infos zu Ausrüstung oder du Geschichten lesen willst aus den Bergen, wo suchst du dann? Zuerst wahrscheinlich im Internet, Google, ChatGPT. Und da gibt's ja auch viele Infos. Nur erstens meist zu viele, sodass du die gar nicht sortiert kriegst. Und zweitens weißt du oft gar nicht, ob die Person, die diese Information teilt, überhaupt Ahnung hat von dem, was sie schreibt. Auch deshalb ist das Alpin-Magazin, mein Werbepartner für diese Folge, seit über 60 Jahren eine Institution. Weil dort Menschen arbeiten, die durch und durch vertraut sind mit dem Thema Berge, die hervorragende Kontakte haben und richtig tiefe Einblicke hinter die Kulissen der Outdoor-Welt. Wenn ich beim Alpin-Magazin eine Info finde, dann weiß ich, dass sie von einer echten Expertin oder einem echten Experten kommt. Über die vielen Jahre, die es das Alpin-Magazin jetzt schon gibt, ist natürlich ein riesiger Pool, eher ein Ozean an Informationen zusammengekommen. Auch wenn das Bild hinkt, weil es bei Alpin ja um die Berge geht. Aber du weißt, was ich meine. In diesen Ozean kannst du eintauchen. Und zwar, indem du für nur 99 Cent 2 Monate lang das Digital-Abo Alpin Plus testest und damit Zugriff auf hunderte exklusive Produkttests bekommst. Auf das digitale Archiv der Printausgaben, auf extra für die mobile Nutzung aufbereitete Highlight-Artikel, Gewinnspiele und. Dieses Angebot gilt nur für Freiraushörerinnen. Alle Infos dazu findest du auf alpin.de/freiraus. Liebe Antje, herzlich willkommen bei Freiraus.
Ja, hallo Christo.
Großartig, Antje. Warum eigentlich großartig?
Steigst du gleich in die Tiefe ein? Ich bin in einem gesellschaftlichen Umfeld groß geworden, in dem noch der Satz geprägt wurde, Eigenlob stinkt. Und ich halte da so gar nichts davon. Ich heiße großartig Antje, weil ich mich großartig finde. Und sehr schade finde, dass wir in unserer Gesellschaft unsere Stärken so selten in den Vordergrund stellen dürfen. Und ich habe das Gefühl, dass ich dagegen arbeiten möchte. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich mich großartig Antje nenne.
Gleich tief reinzugehen ist ja gar nicht so schlecht. Was ist denn deine Geschichte? Hattest du das Gefühl, dass du in deiner Kindheit, Jugend klein gehalten wurdest, klein gemacht wurdest oder sagen wir anders, eben nicht so den Raum hattest, um dich groß zu fühlen, groß zu träumen?
Also das hat sozusagen so zwei Enden des Spektrums sozusagen. Ich bin einerseits in einem Umfeld groß geworden, in dem ich mich sehr gut entfalten konnte. Auf der anderen Seite bin ich aber in einem gesellschaftlichen Umfeld groß geworden mit Eltern, die der klassischen Nachkriegsgeneration angehören, die sehr bescheiden sind, beide sehr bescheiden sind, sehr bescheiden groß geworden sind, sehr leise großgezogen worden sind als klassische Flüchtlingskinder aus Schlesien. Und deswegen ich in meiner Kindheit damit groß geworden bin, dass immer gesagt wurde, sei nicht so laut, nimm dich mal zurück, du musst nicht immer im Mittelpunkt stehen, back mal kleine Brötchen. Und ich habe das als Kind und als Jugendliche schon nicht leiden können, weil ich immer gedacht habe, warum soll ich denn kleine Brötchen backen? Keiner backt kleine Brötchen. Ich will große Brötchen. Ich will alles. Ich will große Brötchen, damit ich die richtig fett belegen kann mit allem, was das Leben bietet, und will das Ganze haben. Schon immer das Größte. Und ich glaube, das ist halt ein Punkt, der das gemacht hat, dass ich mich so entwickelt habe.
Was war das für ein Umfeld? War das auf dem Land, wo du groß geworden bist? War das eine Kleinstadt, Großstadt? Wo war das?
Kleinstadt im Brandenburgischen. Ich bin geboren und groß geworden in Eberswalde. Das ist zu Ostzeiten eine 70.000 Einwohnerinnenstadt gewesen. Und so eine klassische Kreisstadt, hat man früher dazu gesagt. Und bin halt eben in dieser Kreisstadt zur Schule gegangen. Und meine Eltern hatten aber einen kleinen Landsitz, eine typische Datsche, wie man sie im Osten eben früher hatte. Und bin dort im Garten meiner Eltern groß geworden. Die ganze Freizeit, die meine Eltern hatten, sind wir da draußen gewesen. Ja.
Du bist ja dieses Jahr 50 geworden. Dürfen wir sagen, glaube ich.
Absolut.
Jetzt muss ich einmal rechnen, dann bist du geboren 85?
75.
75, Entschuldigung, siehste, habe ich dich gleich wieder 10 Jahre jünger gemacht. Klar, ich bin ja selber 77 geboren. 75, so, das heißt, für dich war dann auch, also in Brandenburg groß geworden, ist dann irgendwann die Welt auch nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise aufgegangen, weil einfach die Mauer fiel, ne?
Absolut. Ich habe mich da gerade am Wochenende intensiv drüber ausgetauscht mit Personen, während meine Eltern und meine deutlich größere Schwester sehr gestruggelt haben damit, dass die Mauer gefallen ist. Also mit den Konsequenzen, die das ja mit sich gebracht hat. Zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Das Studium war in der Form nicht mehr durchführbar für meine Schwester. Das war ja erstmal auch herausfordernd. Neben all den positiven Dingen, die da passiert sind, war ich aber gerade 14, 15. Und für mich hat sich eine völlig neue Welt eröffnet. Ganz andere Möglichkeiten, als ich sie als heranwachsendes Kind und Jugendliche für möglich gehalten habe.
Bist du diesen Möglichkeiten gleich nachgegangen? Oder hast du erstmal dann, weil du ja gesagt hast, es hieß immer lieber kleine Brötchen backen, also inwiefern hat dich das beeinflusst? Oder hast du dich davon freigemacht?
Das hat einen Moment gedauert, ehe ich mich davon freigemacht habe. Ich bin damit groß geworden auch, und es ist ein wichtiger Teil meiner Geschichte, dass mir gesagt wurde, dass ich als Frau natürlich die Aufgabe habe, mir einen Partner zu suchen. Natürlich einen Partner, weil ich bin ja eine Frau. Dass also mein Hauptziel im Leben ist, einen Mann zu finden, der mich nimmt.
So wie du bist, so laut, so ein bisschen nervig vielleicht.
Ganz
auch
genau.
Hier und da.
Ich habe ganz oft den Satz gehört, wenn du so bist, findest du niemals einen Mann. Und ich habe immer nicht verstanden, was meint denn so, ja? Deswegen habe ich halt tatsächlich den erstbesten Mann, der mir über den Weg gelaufen ist, habe ich selber gefragt, ob er mich heiraten will, weil ich Angst hatte, ich finde keinen anderen mehr. Und bin halt eben mit der Devise groß geworden, wenn ich diesen Mann dann habe, dann heiraten wir, dann bekommen wir ein Kind, dann haben wir ein Haus. Und zwischendurch habe ich noch einen Beruf erlernt und dann bin ich glücklich. Und ich habe das alles genauso gemacht, wie die Gesellschaft mir das vorgegeben hat zu dem Zeitpunkt. Ich war alles nur leider nicht glücklich. und habe dann sehr lange in diesem Konstrukt gelebt und habe eine Weile gebraucht, ehe ich mich davon freimachen konnte und habe mich dann tatsächlich mit Anfang 30 aus diesem Beziehungskonstrukt gelöst und habe damals meine 9-jährige Tochter und unseren Kater Paul geschnappt und bin nach Hamburg gegangen. Wir hatten zwischendurch in Potsdam gelebt viele Jahre, eine wirklich zauberhafte Stadt, wo ich sehr gerne gelebt habe. Und sind wir eben nach Hamburg gezogen. Und ich sage immer, da habe ich dann mein zweites Leben angefangen. Da habe ich angefangen, sein zu können, wer ich bin, nämlich Antje, die großartige Antje.
Das ist ja ein Prozess, der dauert. Und wahrscheinlich ein Gefühl, was durchaus einige Menschen haben, dass sie in irgendeiner Form unglücklich sind. Was hat dich da gerufen? Wie kannst du diesen Prozess in irgendeiner Form beschreiben? Oder wie bist du in diesem Prozess eben auch selbst mit diesen Themen umgegangen, mit dem, was da ruft? Auf der anderen Seite wahrscheinlich immer wieder dieses, aber du darfst ja nicht, du musst ja hier, du kriegst keinen anderen, es gibt kein anderes Glück. Wie hast du diesen Mut gefunden? Kannst du das sagen?
Also ein ganz wichtiges Thema, was mich in meinem Leben begleitet, schon immer und bis heute, ist das Thema, warum ich vielleicht auch so festgehangen habe und dieses Thema, es nimmt dich niemand so, wie du bist, ist, dass ich seit meiner Jugend übergewichtig bin, stark übergewichtig bin und das natürlich eine ganz große Rolle gespielt hat in meiner eigenen Identifikation und in dem Gefühl, bin ich richtig so, wie ich bin und offensichtlich mit dem Blick in den Spiegel habe ich dem Richtigsein, den Anforderungen der Gesellschaft an die Optik einer Frau nicht entsprochen. Und das hat natürlich viel mit mir gemacht, dass ich mich lange nicht getraut habe, meinen eigenen Weg zu gehen und halt auch mir gar nicht den Raum genommen habe, darüber nachzudenken. Und es gab dann ein Erlebnis, einen Unfall, bei dem ich mich schwer verletzt habe und es heilte nicht so. Da war das erste Mal, dass ich krass in Frage gestellt habe, warum das denn nicht heilt. Und aus meinem beruflichen Setting, ich komme aus der pflegerischen Versorgung, war mir klar, dass das eben natürlich auch an meinem Übergewicht liegt. Und dann habe ich angefangen, das erste Mal wirklich sehr konsequent mein Gewicht zu reduzieren. Damals hat mein Umfeld immer gesagt, Antje, als wenn du mit jedem Kilo, was du verloren hast, ein Stück von deiner Schale abgeworfen hast, um da anzukommen bei dir selbst, wer du wirklich bist. Und habe dann nach einer wirklich sehr großen Gewichtsreduktion tatsächlich eben meine Sachen genommen und bin gegangen. Und das ist eine lange Geschichte und da gehören viele kleine Nuancen dazu, dass da vieles auch nicht so fein war, wie ich das gemacht habe. Aber offensichtlich musste ich das damals so machen und bin mehr oder weniger halt eben geflüchtet in ein neues Leben. Und dachte dann, als ich in Hamburg bin, jetzt wird alles gut, jetzt wird alles besser. Und das ist ja eben häufig nicht so, wie du gerade gesagt hast. Es ist ein Prozess und auch die ersten Jahre in Hamburg war ich wahnsinnig unruhig, rastlos eigentlich, weil ich nach mir selbst gesucht habe und habe ganz lange nicht das gefunden, wer ich wirklich bin. Und da hat es halt eben nochmal andere Dinge gebraucht, ehe ich das finden konnte.
Bist du heute die, die du bist, die du sein möchtest? Und wie ist diese Antje?
Ja, ich bin heute die, die ich gerne sein möchte. Ich bin sehr glücklich mit mir und mit meinem Leben. Bin wirklich sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, mich selber finden zu können, weil ich aus vielen Gesprächen mit anderen Menschen weiß, dass viele noch nicht da angekommen sind und eine ähnliche Rastlosigkeit in sich spüren, wie ich sie halt eben jahrelang hatte. Und nachdem ich diesen Prozess durchgemacht habe, bin ich froh, dass ich da angekommen bin, wo ich da jetzt bin. Ja.
Und wie ist diese Antje?
Diese Antje bemüht wahnsinnig gern für sich die Worte, ich bin eine Abenteurerin und eine Entdeckerin und das beziehe ich auf unterschiedlichste Ebenen. Ich bin eine extrem neugierige Person, mich interessiert immer das dahinter. Ich möchte Menschen kennenlernen, ich möchte verstehen, wer sie sind und wie sie funktionieren, warum sie so sind, wie sie sind, weil das hat immer eine Geschichte, so. Ich will die Welt sehen. Ich koche zum Beispiel wahnsinnig gern und verbinde das halt eben natürlich auch mit meinen Reisen. Mich interessiert immer, was passiert in diesen einheimischen Küchen in anderen Ländern. Das sind alles Dinge, die mich ausmachen und ein extrem großes Herz, in dem wahnsinnig viele Ecken noch frei sind für viele neue Begegnungen. Und diese Herzlichkeit, die trage ich in mir und freue mich immer, wenn Menschen die erkennen, dass ich die habe und dass ich sie gerne aber teile.
Wir kennen uns ja nicht so richtig gut, wir kennen uns aber und so wie ich dich wahrnehme, bist du auch eine Macherin. Also eine, die die Dinge auch in die Hand nimmt und irgendwann erkannt hat für sich vermutlich, und du hast es ja schon angedeutet, dass du auch Dinge verändern kannst und Weichen stellen kannst. Vielleicht war das so ein erster Erkenntnis, so ein erster Impuls, ein Erlebnis, dieses, ey, ich reduziere jetzt mein Gewicht, weil ich das möchte. Ich gehe jetzt raus aus diesem Unglück, aus dieser Beziehung, weil ich das möchte und das auch kann und darf.
Mhm. Tatsächlich wusste ich das aber ganz lange nicht. In meinem zweiten Leben habe ich einen Partner kennengelernt, der mich bis heute begleitet, und der hat irgendwann zu mir gesagt, am allertollsten an dir finde ich, und das beeindruckt mich extrem, du machst die Dinge einfach, du zerdenkst sie nicht. Wenn du Lust hast, irgendwas auszuprobieren, dann machst du das. Und bis der das gesagt hat, war mir das gar nicht bewusst, dass das so ist. Und tatsächlich ist das, glaube ich, auch eine weitere meiner Haupteigenschaften, dass ich halt eben Lust habe, Dinge auszuprobieren und mich halt auch nicht schäme, danach zu sagen, so war doch nicht meins, war eine blöde Idee, das mache ich nicht normal. Aber wenn mir was wichtig ist im Leben, wenn ich merke, dass ich das interessant finde, wenn ich das verfolgen möchte, dann tue ich das mit einer Hartnäckigkeit, ja.
Wie hast du denn deine Lust am Abenteuer, das hast du schon gesagt, am Abenteuer und am Decken, aber ganz konkret auch an Outdoor-Erlebnissen entdeckt? Wann kam das so richtig in dein Leben?
Es gab mehr oder weniger drei Schlüsselmomente. Das erste war, dass ich irgendwie immer den inneren Wunsch hatte, mal eine Reise mit Hurtigrouten zu machen, weil ich das total faszinierend fand, mit einem Postschiff die norwegische Küste entlang zu fahren, bis hoch in den hohen Norden, bis an die russische Grenze. Das ist so, kennen ja viele Menschen wahrscheinlich da draußen, dass man irgendwas so hat, irgendeine Reise, die man gerne mal machen möchte. Und ich habe mir immer vorgenommen, das mache ich mal, wenn ich 50 bin, weil mir von Anfang an klar war, dass das ein großes Projekt ist, auch auf der finanziellen Ebene. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, das ist ja Quatsch, warum willst du denn damit warten, und habe es dann gemacht vor 5 Jahren. Und die Reise war wirklich verändernd, weil ich da alleine an Bord gegangen bin. War sicherlich eine meiner großen Reisen, die ich alleine unternommen habe. Habe vorher auch schon mich alleine gereist und habe damit auch noch nie ein Thema gehabt. Aber die war besonders, weil ich da an Bord gegangen bin und lauter Menschen kennengelernt habe, die halt eben aus irgendwelchen Gründen unterwegs waren auf dieser sehr großen Reise für sich selbst. Und da das erste Mal festgestellt habe, dass wenn ich so alleine unterwegs bin, dass die Menschen mir so begegnen, wie sie mich wahrnehmen. Also ich bin da keine Nachbarin Antje, keine Partnerin Antje, keine Mutter Antje, keine Kollegin Antje, sondern ich bin einfach Antje. Und das war eine wahnsinnig schöne Erfahrung, die mich wirklich tief berührt hat. Und auf einer Karte, die haben zum Schluss, ich bin ein paar Tage früher von Bord aus Gründen gegangen, und dann haben die Menschen, die ich da kennengelernt habe, haben ein Abschiedsfest für mich veranstaltet und haben mir eine kleine Postkarte geschenkt. Und auf der Postkarte stand drauf, und ich weiß, das klingt für viele immer total kitschig, aber in dem Moment habe ich es krass gespürt, da stand drauf, bleib so, wie du bist. Wenn die das sagen, dann müssen die mich ja cool finden und toll finden, so wie ich bin. Und das war das erste Mal im Leben, dass ich das in der Form gespürt habe tatsächlich. Der zweite Schlüsselmoment, der hat mich nach draußen gebracht wieder. Und eigentlich ist es ja witzig, ich habe das vorhin schon erzählt, meine Eltern haben diese Datsche im Brandenburgischen, die haben sie bis heute übrigens. Da bin ich groß geworden. Eigentlich hätte es ja so auf der Hand gelegen, dass ich draußen zu Hause bin. Aber ich habe es irgendwie unterwegs verloren, vergessen. 2020 in der Corona-Pandemie. Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, also ganz ursprünglich steht Krankenschwester an meiner Urkunde. War ich inzwischen schon in einer klassischen Schreibtisch-Jobsituation, arbeite immer noch für die Pflege. Aber Corona begann und es dauerte nicht lange, bis ich den Anruf bekam, dass ich wieder an die Patienten versorgen soll, und bin direkt wieder auf die Intensivstationen gegangen, und das hat mich hart mitgenommen. Und nach der Arbeit, nach den Diensten auf der Intensivstation, hatte ich immer das Gefühl, ich muss das irgendwie draußen lassen, bevor ich nach Hause gehe. Und bin jeden Tag spazieren gegangen, und irgendwann hat aber meine Hut nicht mehr gereicht, um mit den Spaziergängen, um das alles loszuwerden, was in meinem Kopf war. Und dann habe ich angefangen, am Wochenende wandern zu gehen, und zwar auf dem Heidschnuckenweg. Und bin immer am Wochenende raus, habe eine Etappe gewandert und bin abends wieder nach Hause. Und irgendwann kam der Tag, als mir halt eben dieses morgens raus und abends wieder zurück nicht mehr gereicht hat, so. Und festgestellt habe, dass Wandern offensichtlich was ist, was mir extrem gut tut. Und daraus ist halt eben meine Wanderleidenschaft entstanden. Das ist der zweite Schlüsselmoment. Und der dritte hat tatsächlich mit dir zu tun, Christo, weil ich halt eben diese Sehnsucht in mir getragen habe, länger draußen sein zu können beim Wandern. und mir aber nicht vorstellen konnte, mit Mitte 40 noch mit so einem kleinen Mini-Zelt loszuziehen, weil in meiner Vorstellung musste das ja ein kleines Zelt sein, weil wenn ich damit wandern will, dann muss es ja leicht sein. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, in so eine kleine Hundehütte zu kriechen. So habe ich das immer betitelt, so ein kleines Zelt. Und dann habe ich einen Podcast mit dir gehört, in dem du über das Hängematten-Schlafen gesprochen hast. Und das hat mich von der ersten Sekunde an wirklich gefesselt und fasziniert. Ja, das war mein dritter Schlüsselmoment.
Das freut mich natürlich sehr. Und du bist heute, das freut mich umso mehr, richtig eine Expertin für Hängematten ja auch geworden, ne? Für das Unterwegssein mit der Hängematte, weil die Hängematte dich seitdem begleitet, wenn du draußen bist. Nicht immer, aber also ist ja bei mir genauso. Ne? Manchmal passt es halt einfach nicht mit der Hängematte, aber wenn möglich, dann doch irgendwie. Ne?
Absolut. Und all das, was du dort in dem Gespräch gesagt hast, kann ich halt eben, habe ich sofort gefühlt und es hat sich genauso bestätigt, ja. Ich liebe das halt eben mit diesem Leichtgepäck, wie ich das halt immer bezeichne. Und ja, ich bin mir dessen bewusst, dass wenn ich halt ein komplettes Zelt-Equipment neben mein Hängematten-Equipment lege, dass das auf ein ähnliches Maß wahrscheinlich rauskommt mit allem, was ich so brauche. Aber es ist wie immer eine Philosophiefrage und meine Philosophie ist halt, draußen da anhalten zu können, wo es mir am besten gefällt und unter Baumkronen aufgehoben mit dem unverstellten Blick in die Baumkronen. Aber diese direkte Verbindung zur Natur, das ist das, was mich fesselt an dem mit der Hängematte unterwegs sein.
Du bist dann, hast die Hängematte nicht nur auf dem Balkon aufgehängt, sondern bist natürlich auch raus in die Natur mit der und hast dann auch deine ersten mehrtägigen Wanderungen gemacht, ne, mit der Hängematte. Wohin haben die dich geführt?
Es passt so zu dem Thema Machen. Ich habe den Podcast, kann ich mich sehr gut erinnern, im Februar 2021 gehört. Und ich weiß, dass ich mir im März die Hängematte gekauft habe, im April meinen Schlafsack, meinen ersten draußen Schlafsack. Und im Mai, Anfang Mai, den ersten richtigen Rucksack und bin Ende Mai losgezogen. Und ich hatte vorher nicht ein einziges Mal probiert, in der Hängematte draußen zu schlafen.
Jeden Monat einen neuen Ausrüstungsgegenstand, ist da ein System dahinter?
Genau, also das war zum Anfang, habe ich halt eben, also aus Budgetfragen so, ne, habe ich halt gedacht, so ich kaufe mir jeden Monat von meinem Taschengeld sozusagen einen Ausrüstungsgegenstand und dann war na klar die Hängematte das erste. Und ich weiß noch sehr gut, dass ich im April dann das erste Mal mit der Hängematte in mein heutigen Lieblingskiefernwäldchen gefahren bin und dort zumindest für eine Siesta die Hängematte aufgehangen habe. Aber ich habe halt eben nicht in der Hängematte übernachtet. Und dann habe ich mir im Mai eben überlegt, ich will das erste Mal mit der Hängematte losziehen. Und ganz ursprünglich wollte ich auf den Gendarmes dienen, aber zu Corona-Zeiten war das zu dem Zeitpunkt nicht erlaubt, die Grenze zu übertreten.
Vielleicht noch kurz zur Einordnung. Wir kommen beide aus Hamburg und wir kennen den Gendarmesdien. Der ist ganz, ganz, ganz im Norden Deutschlands, beginnt in Flensburg quasi und läuft dann auf der dänischen Seite der Flensburger Förde, also am Nordufer der Flensburger Förde. Und der Heidschnuckenweg, über den du eben gesprochen hast, in der Lüneburger Heide. Das nur der Vollständigkeit halber.
Wichtig, genau. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann halt eben an die Ostsee. Und vielleicht hat halt auch die Nähe zu Hamburg eine Rolle gespielt, ganz sicherlich sogar, weil ich am Ende dann vielleicht doch ein bisschen Schiss vor meiner eigenen Courage hatte, weil ich gedacht habe, wenn das nicht funktioniert für mich, da draußen zu schlafen, dann bin ich halt nicht so weit entfernt und kann halt eben auch schnell wieder zurück nach Hamburg nach Hause. So, das war die grundsätzliche Idee. Und dann bin ich, meine erste Weitwanderung habe ich mit der Hängematte bestritten von Travemünde, von Lübeck-Travemünde bis nach Wismar. 4 Nächte draußen, 5 Tage wandern, 75 Kilometer und habe die gut gemeistert.
Hast du dich penibel vorbereitet oder nicht? War das dieses, ich laufe jetzt einfach los oder hast du schon geguckt, was muss ich hier und da beachten? Weil das ist ja immer so ein Balanceakt, den man machen muss, wenn man dann zum ersten Mal so loszieht, zum ersten Mal so richtig oder sich das zutraut, dann aufzubrechen. Ja, plane ich es jetzt durch oder einfach überhaupt gar nicht? Meine Erfahrung ist ja, für Sicherheit sorgen, okay, und dann los und dann wirst du halt alles lernen. Dann wirst du merken, was du nächstes Mal besser machen kannst.
Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir uns beide wirklich sehr ähneln. Vielleicht war das auch einer der Punkte, warum mich das sofort so vereinnahmt hat, weil ich mich so wiedergesehen habe in deinen Erzählungen. Ja. Ich kann dir sagen, das Einzige, was ich wirklich vorbereitet habe, war, dass ich die Wochenenden vorher immer an beiden Tagen wandern gegangen bin, weil ich gedacht habe, ich muss üben, mehrere Tage zu laufen, und habe halt eben die Wochenenden genutzt und bin halt Samstag und Sonntag losgegangen, um meine Kondition zu trainieren sozusagen. Aber was alles andere betrifft, ich habe mir die Strecke überlegt, ich habe aber nicht auf eine Wanderkarte geguckt, sondern habe einfach gedacht, ich laufe los. Und zu dem Zeitpunkt noch gedacht, na, Hängemattenbäume wirst du ja immer finden. Auch da bin ich natürlich heute schlauer, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, einen Schlafplatz zu finden. Ja, und da kannst du ja auch unendliche Geschichten drüber erzählen, wo du überall schon geschlafen hast, aus der Not heraus, weil sich halt eben dann doch nicht der perfekte Platz findet. So, ne? Aber ich bin mit dem Grundmut, ich sage immer in meinen Vorträgen, wenn ich über diese erste Waldwanderung spreche, sage ich immer, ich bin losgelaufen mit einer guten Portion Grundmut, aber eben auch mit einer gehörigen Portion Schiss. Aber das hat sich irgendwie die Waage gehalten und hat einfach gut funktioniert. Ich sage immer, das Glück ist auf der Seite der Naiven. Das ist einfach so.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hältst auch Vorträge. Wie du dazu gekommen bist, hat ja auch was mit Mut und einfach mal machen zu tun. Weil du hast diese Wanderung gemacht an der Ostseeküste entlang, hast die gut gemeistert, auch wenn du vielleicht nicht alles perfekt gemacht hast, aber du einiges gelernt hast in diesen Tagen. Und dann hast du aber irgendwann eine Anzeige gesehen in einem Magazin in Hamburg, wo eine Veranstaltung ausgeschrieben wurde, ein sogenannter Travel Slam, wo du dich bewerben konntest, wo jeder sich bewerben konnte, irgendwas zu erzählen von da draußen, von Erlebnissen, von Reisen. Und das hast du gemacht, kurzerhand.
Genau. Vorausgegangen war, dass ich im Zug nach Hause nach dieser ersten Wanderung im ICE gesessen habe und gedacht habe, was für ein Abenteuer. Für mich war das einfach ein riesengroßes Ding und hatte halt natürlich halt auch in meiner Instagram-Community halt eben viel Rückmeldung bekommen, dass andere das auch wirklich groß fanden, das Abenteuer. Und mein Gedanke war im Zug, das weiß ich noch sehr genau, dass ich gedacht habe, das war so cool, das kann ja eigentlich jeder machen. Davon muss ich anderen Menschen erzählen, weil das so großartig war. Und dann war es eine logische Konsequenz. Ich glaube manchmal daran, dass Dinge auf einen zukommen, weil sie so sein sollen, dass ich diese Anzeige gesehen habe. Und ich habe da gar nicht lange gezögert. Das war Sonntagvormittag, und Sonntagnachmittag hatte ich mein Bewerbungsschreiben fertig für diesen Travel Slam. Und nach kurzem Zögern, ich glaube, der Veranstalter hat noch kurz überlegt, ob die Geschichte wohl funktioniert. Aber sie hat funktioniert. Also ich sage mal gerne, dass ich das gewonnen habe, den Travel Slam.
Großartig, würde ich sagen. Das ist ja eine Zeit gewesen, wo durchaus auch durch die Pandemie unter anderem auch diese Bühne bereitet war, im wahrsten Sinne des Wortes, auch für die Erlebnisse vor der Haustür, für diese Mikroabenteuer. Ne? Auch wenn jetzt nach, ich sag mal, meiner Definition 4 Tage schon kein Mikroabenteuer mehr ist, aber ist ja völlig wurscht, das muss ja auch einer definieren, Abenteuer oder nicht, Mikro oder Makro oder was auch immer. Aber diese Erlebnisse eben vor der Tür, ne? Ich glaube, dafür war die Bühne bereitet und deswegen auch eine sehr gute, sehr weise Entscheidung des Veranstalters zu sagen, komm, das hören wir uns mal an, was sie zu erzählen hat.
Vielleicht halt auch noch mal, um das einzuordnen. Tatsächlich habe ich das von Anfang an gar nicht zwingend als Mikroabenteuer wahrgenommen. Ich habe halt immer deine Definition darüber gelesen, aber das war für mich schon ein großes Abenteuer. Und ich bin aber auch, ich werde halt auch nicht müde in meinen Vorträgen, auch immer wieder von den kleinen Dingen zu erzählen, zum Beispiel auf dem Heidschnuckenweg, all die Dinge, die dort passieren. Und das ist halt so, wie du gerade sagst, vor unserer Haustür. Und wir reisen beide gerne durch die weite Welt. Und ich finde das auch wichtig, das machen zu können, weil es meinen Horizont erweitert. Aber die kleinen Dinge, die in meinem Alltag passieren, vor meiner Haustür, an den Wochenenden, das sind so große Schätze, dass ich die nicht missen möchte, ne?
Du hast einen weiteren, so einen Lieblingsort mittlerweile an der Nordseeküste. Das ist St. Peter-Ording.
Genau. Das ist mein Lieblingshängemattenwald, sage ich immer.
Für diejenigen, die St. Peter-Ording jetzt nicht so gut kennen, ist da vielleicht eine kurze Irritation im Kopf jetzt, weil St. Peter-Ording verbinden wir ja mit diesen weiten Stränden, ja, und den Pfahlbauten, die da jetzt stehen. Das eine muss gerade abgerissen werden, wird woanders wieder aufgebaut. Also die einzige Möglichkeit, die es da vielleicht gäbe, wäre zwischen diesen Pfählen eine Hängematte aufzuhängen. Auch interessant, fällt mir gerade ein. Also habe ich gerade, denke ich, ah Mensch, das wäre nochmal was, ne? Vielleicht machen wir das mal zusammen.
Ich habe da wirklich schon ganz oft drüber nachgedacht, aber tatsächlich, ich habe ja zwei Lieblingsorte und einer ist halt eben dieser Kiefernwald.
Hinter den Dünen, das ist das, was ich sagen wollte. Also da gibt es durchaus auch schöne kleine Wäldchen.
Absolut. Und da gibt es halt mein Lieblingsrestaurant und damit man danach nicht noch nach Hause fahren muss nach Hamburg, habe ich irgendwann angefangen, halt meine Hängematte mitzunehmen und nach meinem Restaurantbesuch meine Hängematte im Wäldchen aufzuhängen und dann die Nacht dort zu verbringen, morgens noch einen Kaffee mit Blick auf die Nordsee und dann wieder nach Hause zu fahren nach Hamburg, genau.
Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. St. Peter-Ording, wirklich ein ganz, ganz toller Ort. Du hast unter anderem in deinem Blog geschrieben, dass diese St. Peter-Ording-Sehnsucht früh geweckt wurde bei dir durch eine Fernsehserie, die es mal gab, die viele wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, Gegen den Wind mit Ralf Bauer und Hardy Krüger Junior damals. Kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. War ein großes Ding. Und ich war mal, das war im Studium, da war ich 20, glaube ich, oder so. Da bin ich mal in den Semesterferien 2 Wochen nach St. Peter-Ording und habe da einfach auf dem Campingplatz gezeltet, ab und zu auch einfach am Strand geschlafen, nur im Schlafsack, also damals noch nicht so richtig in der Hängematte, aber einfach im Sand und wurde dann morgens geweckt, weil ich Kurtaxe bezahlen muss von irgendjemandem. Und da war ich zufällig auf so einer Gegen-den-Wind-Party, weil die da Drehende hatten und dann haben die gefeiert und ich bin da einfach mit in dieses Zelt rein und war auf einmal da mit diesen ganzen Serienmenschen von der Serie, die ich auch kannte, die ich auch gerne gesehen habe. Es war mir ganz schön und hatte damals da auch einen Surfkurs gemacht in St. Peter und so und hab den Ort wirklich auch lieben gelernt. Und du hast es selbst mal geschrieben und auch das würde ich total unterstreichen. Die Sonnenuntergänge in St. Peter-Ording sind wirklich einzigartig.
Die sind wirklich nirgendwo schöner nach meiner Auffassung und ich habe wirklich schon viele Sonnenuntergänge gesehen. Aber die sind dort auf diesem unendlich weiten Strand mit den Wolkenformationen irgendwie extrem besonders. Das zieht mich, auch wenn ich abends schon doll müde bin, weil der Strandtag lang war oder so. Aber abends zieht mich das immer noch mal raus und vor allen Dingen bin ich super gerne im Winter da. Da finde ich es noch mal besonders schön.
Wenn wir bei den Orten in Deutschland nochmal bleiben, also das war immer die Ostsee, die du da, den Ostseewanderweg, ein Teil davon, den du kennengelernt hast, der für dich auch wichtige Erfahrungen war, ein wichtiger Ort war, St. Peter-Ording ist es. Es gibt jetzt seit kürzerer Zeit für dich auch noch einen weiteren Ort vor der Tür, genau, Heidschnuckenweg hatten wir auch, von dem du erzählt hast, aber auch in der Lüneburger Heide einen Ort, den du dir geschaffen hast, beziehungsweise eine Möglichkeit da, auch im Alltag, beziehungsweise dann mal nicht so weit weg, was zu finden, was sich rausbringt. Das ist dein Zelt, so ein Jahreszeitenzelt, was du mittlerweile hast.
Seit einiger Zeit war der Wunsch in mir entstanden, so ein zweites Zuhause zu haben, was am liebsten draußen ist. Und die Idee war immer irgendwie so ein kleines Grundstück zu haben am Feldrand oder am Waldrand. Im Optimalfall beides in Kombination mit so einem Schäferwagen. Das war eigentlich so, oder das ist nach wie vor mein Wunsch. Davon träume ich. Und dann habe ich halt angefangen zu suchen und habe aber gemerkt, es ist gar nicht so einfach, so einen Platz zu finden. Und dann, wie immer, habe ich halt gedacht, na, ich kann jetzt noch Ewigkeiten warten oder ich finde eine Zwischenlösung. Und bei der Suche nach einer Location für meine Hängematten-Overnighter bin ich über einen Campingplatz gestolpert in der Südheide. Und zwar einen Naturcampingplatz, der mich von der ersten Minute an, in den ich mich verliebt habe, weil ich den wirklich super, super schön finde. Sehr abgelegen in einem Dreieck zwischen Hermannsburg, Eschede und Celle. Da habe ich gefragt, ob die noch einen Dauercampingplatz übrig haben. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben noch einen Platz. Und dann war für mich sehr, sehr schnell klar, dass ich mir dort keinen klassischen Wohnmobilanhänger oder sowas hinstelle, sondern ganz schnell war in meinem Kopf, ich will da ein Zelt hinstellen, ein Tipi-Zelt. Und habe mir von Nordisk, die stellen wirklich zauberhafte 4-Jahreszeiten-Zelte her, so Baumwollzelte, habe ich mir ein rundes Zelt, also ein Tipi, gekauft und habe das dort aufgebaut. Und von Sekunde 1 an kommen die Leute vorbei und finden es zauberschön. Und gleichzeitig sind sie immer total irritiert, wenn ich sage, dass ich Dauercamperin bin mit dem Zelt, weil das halt eben nach wie vor relativ untypisch ist. So. Und dieses Zelt steht da draußen direkt am Waldrand, unter hohen Kiefern, Fichten und Birken. Und weil es am Waldrand steht, heißt das Zelt Waltraut und liebevoll nenne ich es Walli.
Also mehrere Orte in Deutschland beziehungsweise in einem etwas größeren Radius um deinen Wohnort Hamburg herum, an die du ausbrichst beziehungsweise dich dann ja auch zu Hause fühlst. Es ist ja, wie du es gesagt hast, ein zweites Zuhause, ein Wohnzimmer, eine Wohnzimmer, eine Terrasse, ein Balkon. Das sind mehrere Möglichkeiten. Das sind so die Dinge vor der Tür, die ja toll sind, die herrlich sind, die einem ja ganz viel Möglichkeiten eröffnen und irgendwie auch so einen Frieden geben im Alltag. Es gibt aber auch die Sehnsucht, die du schon angesprochen hast, nach der Ferne, nach dem weiter wegreisen. Lass uns doch da mal gerne auch drauf schauen. Vielleicht beginnen wir mit so einem Zwischenschritt. Thema Hängematte nochmal. Hängematten-Overnighter bietest du an. Das heißt, du zeigst mittlerweile auch anderen Menschen, wie das mit der Hängematte so funktioniert und gibst denen vielleicht ein paar Tipps und Tricks, die du auch gerne gehabt hättest, bevor du aufgebrochen bist zu deiner ersten Hängemattenübernachtung. Du bist auch dann aufgebrochen, weil du das irgendwann entdeckt hast. Und als ich das gelesen habe bei dir, das hatte ich nämlich noch nicht gehört, fand ich das total spannend, auf einen Hängemattenwanderweg. In der Schweiz, da gibt es einen Hängematten-Trail, den weltweit ersten Hängematten-Trail, vielleicht auch den einzigen Hängematten-Trail, ich weiß es nicht. Was ist das für ein Ding?
Ich bin tatsächlich von meinen Nachbarn, die meine Hängemattenleidenschaft natürlich kannten, bin ich darauf hingewiesen worden. Und zwar ist mir ein Artikel vom The Guardian weitergeleitet worden von denen, wo über diesen Hängematten-Trail berichtet wurde. Und Zita Satori, die Gründerin dieses Hängematten-Trails, hatte selber während Corona eine Hängematte geschenkt bekommen. Und hat aber dann irgendwie gedacht, was mache ich jetzt denn mit dem Ding so? Ich lebe mitten in den Alpen, also das Dorf, wo der Hängematten-Trail ist, ist sozusagen auch ihr zweites Zuhause. Ihre Großeltern haben dort gelebt und deswegen hat sie einen Großteil ihrer Kindheit dort verbracht. In Bosco Gorin in der Schweiz, so heißt das Dorf, wo der Trail ist. Die hat halt eben gesagt, das ist ja schwierig, mit der Hängematte unterwegs zu sein, weil in den Alpen ist halt eben fast alles Schutzraum, Naturschutzgebiete. Dort mit der Hängematte zu übernachten, funktioniert eben nicht, weil es ein Naturschutzgebiet ist. Eigentlich würde ich aber gerne die Natur, die mich geprägt hat als Kind, gerne nutzen und sie anderen nutzbar machen. Das war die Idee sozusagen. Und dann ist sie zu der Ortsverwaltung von Bosco Gorin gegangen und hat halt gesagt, hey, was wäre denn, wenn wir so einen Trail anlegen mit Plätzen, an denen man ganz offiziell, obwohl es mitten in den Alpen ist, mit der Hängematte übernachten darf? Und die Ortsverwaltung fand die Grundidee richtig gut, nämlich diesen kleinen Ort, der ohnehin schon durchaus von Touristen angezogen wird, weil er einfach zauberschön in den Schweizer Alpen, in den Lepontinischen Alpen liegt. Gleichzeitig aber ja auch die Leute ins Gespräch bringt, weil wenn sie von den Hängemattenplätzen von einem zum anderen wechseln, eben immer irgendwie durch den Ort kommen und natürlich dort beim Bäcker Brot einkaufen, in dem kleinen Supermarkt was einkaufen und so. Das war die Idee dahinter und deswegen hat man sich dazu entschlossen, das zu machen. Und was ich besonders charmant finde, dass die BewohnerInnen des Dorfes mit einbezogen worden sind, wo diese Plätze entstehen sollen. Und auch die Kinder des Dorfes gefragt wurden, hey, wo seid ihr denn eigentlich am liebsten in eurer Freizeit? Und so sind sehr unterschiedliche Plätze entstanden rund um das Dorf Bosco Gorin herum, wo ganz offizielle Plätze sind, wo man mit der Hängematte übernachten kann. Und für die, die noch keine Hängematte haben, auch Möglichkeiten hat, im Ort Hängematten auszuleihen, um das mal auszuprobieren. Vielleicht nicht gleich in der Nacht, sondern vielleicht auch einfach während einer Wanderung für eine kleine Siesta, wie ich immer so schön sage.
Total gute Idee. Würde ich gerne mal hin. Sind das weite Distanzen, die da zurückzulegen sind? Oder ist das eher, weil du sagst, um das Dorf herum, geht es eher ums Erlebnis, Hängematte dann, um die Erfahrung? Oder ist es wirklich auch Wandern?
Also ich sage immer, wenn Leute wandern gehen, weil sie sich krass körperlich verausgaben wollen, dann müssen sie dazwischen noch was anderes machen. Die höchste Distanz, die man überwindet, sind 500 Höhenmeter bis zu den höchsten Plätzen. wenn so erfahrene Alpenwandernde jetzt denken, das wird halt so eine halbe Alpenüberquerung, ist es nicht. Sondern es geht wirklich eher um das Erlebnis, um in der Natur zu sein, mit der Hängematte unterwegs zu sein und halt eben das Dorf halt auch besser kennenzulernen. Es gibt wirklich in alle Himmelsrichtungen vom Ort weg kleine Plätze, wo man übernachten kann. Und man kann, wenn man ambitioniert ist, vielleicht auch so eine 2-3 Tageswanderung am Stück draus bauen, indem man halt einmal auf den Kamm hochgeht und dann sozusagen dann 2-3 Tage später wieder zurück in den Ort kommt. Aber es wird jetzt keine ambitionierte Hütten, aka Hängematten-Wanderung so.
Ja, aber das ist ja gerade, wenn man das mal ausprobieren möchte mit der Hängematte, auch genau richtig, so wie du es damals auch gemacht hast, nicht so weit weg von zu Hause, weil wenn es schief geht, dann bin ich nicht irgendwo im Nichts, sondern habe irgendwie einen Anschluss, kann zur Not vielleicht nochmal irgendwo dann einkehren, wenn es gar nicht funktioniert.
Ganz genau. Und da ist die Struktur in dem Ort wirklich hervorragend. Ich selber musste darauf zurückgreifen, weil wir schwere Gewitter hatten letztes Jahr. Und es gibt ein Hotel, aber zum Beispiel auch eine Jugendherberge, die ich also gleich ausgetestet habe, als ich da war.
Ja, das ist ein Zwischenschritt, in dem, wie ich hinleiten möchte, auf die doch etwas weiter entfernten Destinationen noch. Du bist dann irgendwann zu dem Outdoor-Händler deines Vertrauens gegangen in Hamburg, wolltest mal wieder was Neues holen, was Neues kaufen, einen neuen Ausrüstungsgegenstand. Und der hat gesagt, das ist aber schnell eskaliert. Jetzt hast du aber ja in sehr kurzer Zeit dir richtig was vorgenommen. Was war da los?
Ich weiß noch sehr genau, dass ich von einem Einkauf bei meinem Lieblings-Outdoor-Ausstatter kam für meine Alpenüberquerung. Ich habe in 2023, das stimmt nicht, in 2022 die Alpen überquert. Und auf dem Weg nach Hause mit Material für die Alpenüberquerung in meinem Rucksack habe ich einen Blog-Eintrag gesehen über den Arctic Circle Trail in Grönland. Und ähnlich wie bei dem Gespräch mit dir wusste ich, dass ich diesen Arctic Circle Trail gerne wandern wollen würde. Und bevor ich also überhaupt in die Alpen losgegangen bin, hatte ich mir schon vorgenommen, dass ich im Jahr darauf nach Grönland gehen will und den Arctic Circle Trail wandern will. Genau. Und mein Lieblingsrucksackverkäufer hat dann, als wir darüber gesprochen haben, hat er gesagt, warte mal, jetzt warst du doch gerade erst noch von Travemünde nach Wismar unterwegs und in der Lüneburger Heide und jetzt reden wir über Grönland. Das ist ja ein bisschen schnell eskaliert. Genau.
Bist du den dann wirklich gegangen, den Arctic Circle Trail?
Ich bin aufgebrochen, musste ihn aber leider abbrechen. Das ist eine armfüllende Geschichte. Ich halte auch Vorträge drüber, über meine Grönlandreise. Aber um das kurz zu erzählen, ich habe mir leider ein paar Wochen vorher bei einer Wanderung in Indien meinen Meniskus gerissen. Und das haben wir nicht mehr reparieren können vor Grönland, sodass ich nicht richtig fit war. Und dann alleine auf einem Trail wie dem Arctic Circle Trail war vorher gut abzuwägen, ob das ein Risiko ist, was ich eingehen möchte. Und bei aller Abenteuerlust bin ich trotzdem jemand, der sehr genau weiß, wer sie ist inzwischen und wo meine Grenzen liegen. Und nach 2 Wandertagen auf dem Arctic Circle Trail habe ich Vernunft walten lassen. Mein Kopf wusste sehr schnell an dem Tag, dass ich abbrechen werde. Mein Mund hat noch 2 Tage länger gebraucht, das wirklich auszusprechen. Ich habe 2 Tage später dann nach Hause geschrieben per Satellit, dass ich umkehren werde. Das war natürlich nicht so einfach auszusprechen, sodass ich viel von Grönland insgesamt gesehen habe, aber den Arctic Circle Trail bin ich nicht zu Ende gewandert.
Indien eben mal so im Nebensatz, eine Wanderung in Indien. Vielleicht das nochmal. Du hast ja schon gesagt, du bist mittlerweile immer noch beruflich im weitesten Sinne in der Pflege, aber nach Corona, wo du dann wieder auch in die Praxis gegangen bist, unter anderem auf der Intensivstation gearbeitet hast, bist du ja jetzt dann wieder zurück im Office. Und eine deiner Hauptaufgaben ist es, für eine große Klinik in Hamburg Fachpersonal zu finden und zu rekrutieren, international. Das heißt, durchaus auch beruflich bei dir immer mal wieder notwendig, in Anführungszeichen, in die weite Welt zu reisen. Hatte Indien damit auch was zu tun?
Genau. Und zwar war ich beruflich in Indien und wann immer ich aber die Möglichkeit habe, versuche ich eben auch das Umfeld kennenzulernen. Und wir waren im Hinterland in Indien, in Südindien zwischen Teeplantagen und es gab, das war das Erste, was ich gesehen habe, als ich in das Hotel kam, war da angeschlagen, dass jeden Morgen um 6.30 Uhr ein Morning Hike stattfindet und ich habe mich direkt angemeldet für den nächsten Morgen, weil ich gedacht habe, na, wenn ich jetzt schon hier bin, dann kann ich auch die Möglichkeit nutzen, bevor ich weiterarbeite, morgens einen kleinen Hike zu machen.
Sind da noch andere Länder jetzt in der näheren, kürzeren Vergangenheit, jüngeren Vergangenheit dazugekommen, in denen du warst? Brasilien, glaube ich, ne?
Genau, ich war in Brasilien, ich war in Vietnam letztes Jahr, auch sehr abenteuerlich, während des Taifuns letztes Jahr im September und auf den Philippinen.
Kriegst du das dann hin, wenn du da beruflich eingespannt bist, auch noch zu entdecken? Weil das ist ja manchmal wirklich dann auch so... Ist ja hart, wenn du dann arbeiten musst und denkst, aber Mensch, hier würde ich gerne in die Berge, da, den Wald würde ich mir gerne mal angucken, geht aber gar nicht.
Da entstehen dann manchmal so Situationen, wo ich denke, okay, hier muss ich nochmal privat zurückkommen, aber wann immer es geht, ziehe ich dann das Erkunden dem Schlaf vor.
Die Mikroabenteuer in der Ferne.
Ja, tatsächlich ist es genau das. Also ich bin halt eine Frühaufsteherin. Ich finde witzig, dass wenn ich irgendwas Tolles vorhabe, habe ich auch gar kein Problem, um 3:30 aufzustehen. Damit ich das halt eben noch erleben kann, weil ich es natürlich auch als absolutes Privileg empfinde, halt eben durch die Welt reisen zu können beruflich. Aber wenn ich dann schon da bin, dann möchte ich natürlich auch so viel wie möglich für mich selber mitnehmen und dann mache ich das. Also da hält mich dann auch nichts im Bett.
Du bist aber ja auch privat in der Ferne unterwegs und hast noch so einige Träume. Hast eine lange Bucketlist, auf der Dinge stehen, die du gerne machen möchtest. Hast deshalb auch ein Langzeitarbeitskonto seit einiger Zeit, wo du monatlich so ja, Überstunden einzahlst. Wie funktioniert denn das?
Das ist wirklich was ich ganz, ganz großartig finde, dass ich das habe als bei meinem Arbeitgeber. Und zwar gibt es einen Mindestbetrag, den man einzahlen muss von seinem Brutto. Und der Mindestbetrag sind 50 Euro. Und das empfinde ich halt eben als wenig in meiner Situation so. Und ich weiß, dass das für viele viel ist, aber für mich ist das ein Betrag, den ich gut abzwacken kann. Ich persönlich, und kann ich auch ganz transparent drüber sprechen, zahle 100 Euro jeden Monat auf dieses Langzeitkonto von meinem Brutto ein. Dann habe ich die Möglichkeit, 50 Überstunden im Jahr einzuzahlen und 5 Tage von meinem Urlaub. Und gesetzlich sind ja vorgegeben, dass 25 Tage Urlaub zu geben sind. Und ich habe 30 Tage Urlaub und deswegen versuche ich, wann immer es irgendwie geht, noch 5 Tage übrig zu behalten von meinem Urlaub und die in dieses Langzeitkonto reinzuzahlen sozusagen. Die Idee war immer irgendwann halt eben diese Zeit anzusparen, um eben mal eine längere Reise unternehmen zu können, die halt eben sonst von dem normalen Urlaub nur schwer realisierbar ist.
Wie viele Tage hast du da drauf auf dem Konto mittlerweile?
Im Moment ist es gerade ein bisschen weniger geworden. Anfang des Jahres ging es mir nicht so gut. Ich habe im Moment mit körperlichen Beschwerden zu tun und habe halt gemerkt, dass mir eine Pause gut tun würde. Habe sehr kurzfristig, bin ich wirklich sehr glücklich, dass ich das machen konnte, einen ganzen Monat freigenommen und habe mal einen Monat lang mich nur um mich gekümmert. So ist jetzt auf diesem Konto noch ein Monat Zeit drauf. Also ist noch ein ganzer Monat übrig geblieben. Und ich glaube, andere Menschen, die ähnlich abenteuerlustig sind wie ich, können das gut nachvollziehen. Es vergeht kein Monat, in dem ich nicht darüber nachdenke, was ich mit diesem Monat mache.
Was steht ganz oben auf der Liste?
Also meine Favorites nach wie vor sind eine Auszeit in einem Nationalpark in Alaska oder Kanada. Und ich würde da gerne als Rangerin arbeiten. So, da hätte ich richtig, richtig Lust drauf, da mal hinter die Kulissen zu gucken, wie sowas funktioniert. Dann finde ich so einen Almsommer auch richtig gut. Ich würde gerne lernen wollen, wie man Käse macht. Ich träume aber auch davon, was ja noch gar nicht sozusagen auf meinem Portfolio steht, mal mit so einem Van einfach loszufahren und zum Beispiel die spanische Nordküste nach Portugal runterzufahren. Also gar nicht so weit wieder weg in die große Welt, sondern halt eben in Europa zu bleiben, weil ich immer wieder finde, dass wir in Europa eine wirklich ausgezeichnete Lage haben, wo wir mit Deutschland liegen, um halt eben innereuropäisch zu reisen. Also das ist zum Beispiel auch sowas, was ich richtig, richtig gut finde.
Kann ich sehr, sehr empfehlen. Haben wir mal gemacht, auch mit einem alten Wohnmobil bis hinter Lissabon, da wo dann irgendwann die Algarve beginnt. Das war fantastisch. Also das ist wirklich ein Traum. Du bist ja, oder schließt sich der Kreis von der Einleitung in dieses Gespräch, 50 geworden in diesem Jahr. So, du hast dir aber was Besonderes vorgenommen auch für dieses Jahr, dass du doch auch eine größere Reise Richtung Patagonien nochmal machen willst. Ist das noch aktuell oder ist das schon eine bisschen ältere Idee, die wieder von anderen überlagert wurde mittlerweile?
Nee, tatsächlich ist das ein Thema, was mich im Moment auf einer anderen Ebene sehr umtreibt. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich mir gerade eine Auszeit genommen habe, weil es mir nicht gut ging und leider auch noch nicht richtig gut geht. Ich habe gerade immer noch mit den Knie, mit dieser Kniethematik zu tun. Leide tatsächlich sehr unter dieser körperlichen Einschränkung, weil das einfach viel von meinem normalen Leben gerade nicht möglich macht. Und eigentlich war die Idee, mir selber zu meinem Geburtstag zu schenken, ich wollte das Jahr unter die Thematik stellen, von der Arktis in die Antarktis, weil in Grönland noch ein paar Fragen offen geblieben sind, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, im März, hatte ich auch schon Flüge gebucht, musste ich dann leider absagen, wollte ich zurückkehren in den grönländischen Winter und wollte den Arctic Circle Trail nicht nochmal wandern, sondern ich hatte mir einen Hundeschlittenführer gesucht, der mit mir diesen Trail in 3 Tagen im grönländischen Winter gefahren wäre. Aber mit einer körperlichen Einschränkung kann man das nicht machen, weil da geht es halt eben auch viel bergauf und da kann man nicht die Hunde machen lassen. Das wäre absolut völlig gegen meine Werte so. Deswegen habe ich das abgesagt. Und von der Arktis in die Antarktis, ich träume schon sehr lange davon, Patagonien, Südamerika kennenzulernen, nach Feuerland zu reisen. Und deswegen war die Idee halt eben diese 2 Monate dafür zu benutzen, dann eben eine lange Südamerika-Reise zu machen. Und das ist im Moment, liegt das auf Eis.
Im wahrsten Sinne, ja, im ewigen, leider nicht ewigen Eis. Deshalb der Van, verstehe, weil das dann natürlich ein bisschen einfacher ist, auch sich vorzubewegen. Auch das ja eine Qualität, immer zu schauen. Na, es gibt ja die Möglichkeit auch zu sagen, pass auf, jetzt ist mein Knie gerade kaputt und es geht nicht so, wie ich gerne möchte. Also verkrieche ich mich zu Hause und bin traurig darüber, dass es nicht geht. Oder aber ich suche nach Möglichkeiten, wie ich trotzdem da raus kann und entdecken kann.
Ich gebe zu, dass das nicht meine große Stärke ist, mich in Geduld zu üben. Aber wenn ich was verstanden habe in den letzten Wochen, ist, dass mein Körper im Moment Zeit braucht und dass es halt auch nicht hilft, mir sozusagen dauernd mich irgendwo hin zu träumen, weil das halt eben immer nur wieder neue Flausen aufweckt, die mir aber vor Augen führen, dass es im Moment nicht so geht, wie ich das gerne wollen würde. Und deswegen übe ich mich gerade in Geduld erinnere mich selbst daran, dass es viele andere kleine Dinge gibt, die einen mit Glück erfüllen. Und so halte ich mich an Wochenenden bei Walli draußen fest.
Du erzählst ja von dem, was du erlebst seit einiger Zeit auf verschiedenen Plattformen, auf verschiedenen Arten und Weisen. Also Vorträge, darüber haben wir schon gesprochen. Du hast einen Blog, du machst viel auf Instagram. Du hast diese kleinen Workshops, Veranstaltungen, die du anbietest, wo natürlich auch Menschen hinkommen können und mit dir mal ins Gespräch kommen können. Warum machst du das? Was möchtest du den Menschen mitgeben? Oder was glaubst du, was fehlt vielleicht so auch in dieser Outdoor-Welt da draußen, was du mit reinbringen kannst als Inspiration, als Impuls?
Das, was mich am meisten umtreibt, ist das Thema, dass ich ja ganz lange in meinem Leben gedacht habe, dass ich bestimmte Dinge nicht kann, weil ich eben so bin, wie ich bin. Und das beziehe ich in dem Fall auf meine Körperlichkeit. Die Outdoor-Bubble ist nach wie vor eine sehr, ja, häufig eine männlich gesehene Bubble, aber halt eben auch figurnormativ, ja. Das Thema dicke Menschen findet in der Outdoor-Bubble nicht statt. Und ich glaube, mein großer Motor in dem Thema ist, dass ich zeigen möchte, dass man, auch wenn man übergewichtig ist, rausgehen kann, dass man aktiv sein kann, dass man wandern gehen kann, dass man eben auch ja sehr herausfordernde Wanderungen absolvieren kann, wie zum Beispiel die Alpenüberquerung. Deswegen möchte ich darüber erzählen, um den Menschen zu zeigen, dass jeder das machen kann, jeder in seinem Tempo. Ich schaffe vielleicht nicht einen Abstieg und einen Aufstieg an einem Tag in den Alpen, aber es gibt andere Möglichkeiten. Jeder hat sein eigenes Tempo. Und das da draußen, das gehört uns allen. Wir sind da zwar nicht zu Hause, da sind andere Lebewesen zu Hause, aber wir dürfen zu Gast sein. Und das ist das, was ich nach draußen tragen möchte, dass die Menschen sich dessen bewusst werden und vielleicht dann ein bisschen was von dem erleben, was ich da draußen erlebe, nämlich eine Form der inneren Ruhe, der Ausgeglichenheit zu finden oder eben sich selbst.
Danke dir, dass du das hier und heute in dieser Podcast-Folge auch getan hast. Wir werden auf jeden Fall nochmal in dem Newsletter, der den Podcast begleitet, darauf hinweisen, auf das, was du machst, auf deine Website, auf dem Blog, auf die Dinge, die ich gerade schon genannt habe. Und ich würde gerne, vielleicht magst du mir da dann auch nochmal einen Link schicken, unter anderem dein Zelt damit reinpacken in den Newsletter, wen das interessiert, weil da ja auch immer mal ein paar Produkttipps drin sind. Ich finde, das passt ganz gut und ein paar Hängematten werden wir da auch nochmal verlinken. Da stecken wir immer unsere Köpfe zusammen. Wir kennen uns ja beide ganz gut aus mit dem Thema. Und dann gibt's da noch ein bisschen Input in dem Newsletter, der zu abonnieren ist. Das sage ich an dieser Stelle jetzt auch nochmal für alle, die den noch nicht abonniert haben, unter christoförster.com/frei raus. Und wenn wir schon dabei sind, dass sie nicht auf ein Newsletter warten müssen, die Hörerinnen und Hörer, dein Blog heißt großartig-antje.de. Habe ich das richtig im Kopf? Du weißt es besser.
Im Internet findet er mich unter großartig-antje.de und bei Instagram unter großartig-antje.
Antje, ganz herzlichen Dank und dir ein tolles Jahr noch, auch wenn vielleicht jetzt so ein paar Träume ein bisschen warten müssen. Du wirst mit Sicherheit viele wunderbare Momente erleben. Wünsche ich dir auf jeden Fall, wünsche ich uns allen natürlich.
Danke dir. Danke, dass ich mit dir erzählen durfte und ein bisschen von meiner Philosophie sozusagen teilen konnte.
An dieser Stelle kommt in der Abmoderation ja meist nochmal der Hinweis auf den Newsletter und auf weitere Informationen. Die hast du heute jetzt alle schon bekommen. Insofern bleibt mir nur noch, mich zu bedanken fürs Zuhören und hinzuweisen auf den Freitag. Da gibt es immer eine kurze Frei-Raus-Folge und dann natürlich die nächste Folge am kommenden Dienstag. Bis dahin, bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine gute Zeit. When times get tough, our love grows tougher still. Hell with easy roads, the best is up the hill.